Es war ein Aufreger am Rande des Weltjugendtags. Ein Priester lehnte die angezeigte Handkommunion von Teilnehmern aus Deutschland ab und bestand darauf, dass diese den Leib des Herrn mit dem Mund empfangen. Streit und Auseinandersetzung um den Kommunionempfang gibt es immer wieder und dieser wird leider auch sehr oft polemisch und emotional aufgeladen geführt. Wir wollen die Debatte jetzt etwas versachlichen und sprechen darüber mit dem Liturgiereferenten des Erzbistums Köln, Professor Alexander Sabaschinski. Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag und grüß Gott.
In Deutschland wird die Kommunion überwiegend mit der Hand empfangen. Der Empfangende breitet dabei seine Hände aus und steckt die in die Hände gelegte Hostie selbst in den Mund. Wer allerdings dann in seinem Urlaub häufig im Ausland ist und auch dort die Heilige Messe besucht, wird nicht selten feststellen, dass dort eher die Mundkommunion die Regel ist. Wie ist das denn nun? Ist die Handkommunion ein rein deutsches Phänomen?
Das kann man so nicht sagen. Tatsächlich kann man beobachten, dass in anderen Ländern andere Sitten herrschen, auch beim Kommunionempfang. Aber das sind auch teilweise einfach Gepflogenheiten. Um es mal konkret zu machen, bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil war die Mundkommunion die einzige erlaubte Form zu kommunizieren. Und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat Papst Paul VI. Den Bischofskonferenzen, also man kann sagen den einzelnen Ländern, die Möglichkeit eingeräumt zu beantragen, dass man davon eine sogenannte Dispens bekommt, sprich parallel dazu die sogenannte Handkommunion einzuführen. Die Deutschen haben das gleich in einem Jahr gemacht, als das diese Möglichkeit eingeräumt wurde. Es war 1969. Aber sie blieben kein Einzelfall. Also Frankreich hat das in dem gleichen Jahr beantragt und genehmigt bekommen. In Italien war es erst Ende der 80er Jahre der Fall. Aber in Portugal zum Beispiel, dort wo jetzt dieser Vorfall war, ist bereits 1975 die Erlaubnis zur Handkommunion erteilt worden, mit dem ausdrücklichen Hinweis, die Entscheidung darüber, wie ich kommuniziere, liegt beim Kommunikanten, nicht bei dem Kommunionausteiler. Also kein Sonderfall.
Sprechen wir mal über die beiden Varianten, also sprich über die Hand- und die Mundkommunion. Welche davon ist denn die ursprünglichere und was wollen denn diese beiden Möglichkeiten, den Leib des Herrn zu empfangen, theologisch überhaupt aussagen?
Ja, das ist wirklich eine spannende Frage und das lohnt sich übrigens mal ganz am Rande bemerkt, immer so zu fragen, weil wir haben so viele unterschiedliche Ausdrucksformen im Bereich des Glaubens, da immer mal zurückzufragen, was bringt das zum Ausdruck? Und dann wird man feststellen, es gibt unterschiedliche Ansätze, die auch nebeneinander ihre Berechtigung haben. So ist das auch bei eines Fragens bei der Frage der Mund- und Handkommunion. Also ursprünglich, das ist historisch belegt, war natürlich die Handkommunion. Da gibt es natürlich Nuancen, wie das gemacht wurde, ob man sie dann die Kommunion, die man die Hand empfangen hat, mit der anderen Hand in den Mund geführt hat oder gleich mit den Händen an den Mund geführt. Aber das sind Nuancen, die ja zur Sache nichts beitragen. Die Mundkommunion, also das unmittelbare Spenden in den Mund, beginnt sich so zu etablieren ab dem 6. Jahrhundert und ab dem 9. Jahrhundert hat die Mundkommunion endgültig die Handkommunion abgelöst. Und man muss natürlich fragen, was steckt jetzt dahinter? Das war ja unser Punkt so ein bisschen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Motivationen. Das erste ist das Eucharistieverständnis. Gerade so mit dem Ende des ersten Jahrtausends gibt es große Diskussionen, wie muss man denn das verstehen mit der Wandlung? Die ersten Jahrhunderte haben die Christen sich diese Frage gar nicht gestellt. Sie wussten Christus unter sich. Und jetzt setzt sich, das ist heute auch theologisch ein bisschen überholt, aber damals setzte sich ein sehr dingliches Verständnis der Gegenwart Jesu Christi in den Gaben vom Brot und Wein, also dem eucharistischen Brot und dem gewandelten Wein durch. Also man hat letztendlich die Vorstellung einer physischen Gegenwart gehabt. Und dann wird es natürlich die Frage, wer darf das noch anfassen? Und dann sind wir schon bei dem zweiten Grund, was für ein Kirchenbild steckt dahinter. Wenn ich sage, das ist so heilig, das dürfen nur noch Priester anfassen, sozusagen berühren, dann habe ich sofort eine Zweiteilung zwischen Klerikern und Priestern. Und tatsächlich ist das die Phase Ende des ersten Jahrtausends, wo eine zunehmende Klerikalisierung der Kirche einsetzt. Und ganz wichtig, und ein dritter Grund, die Frömmigkeit, das ist auch das, ja, ein Grund, an dem wir bis heute sozusagen arbeiten. Ja, welche Frömmigkeit steckt dahinter? Aber auch damals stellte sich schon die Frage, mit diesem gewandelten Eucharistieverständnis geht eine gesteigerte Ehrfurcht der Eucharistie einher. Die Aspekte der Anbetung des Herrn in der Eucharistie tritt in den Vordergrund. Die Frage, was ist mit Partikeln, also mit Krümeln sozusagen, die herunterfallen? Wer darf überhaupt kommunizieren? Also gesteigerte Ehrfurcht vor der Eucharistie spielt eine ganz große Rolle bei dem Übergang von der Handkommunion zur Mundkommunion.
Treffen denn die jetzt von Ihnen genannten Dinge auch auf den Kommunionempfang in der Ostkirche zu? Also da beobachte ich sehr häufig den Empfang der Kommunion mit dem Mund. Allerdings, und das ist ja auch interessant, unter beiderlei Gestalten.
Ja, in der Ostkirche gibt es auch unterschiedliche Bräuche. Also ich meine, in einer syrischen Kirche wird nach wie vor die Handkommunion praktiziert. Wenn man so in den russischen, griechischen Bereich der orthodoxen Kirche gucken würde, dort werden ja die Gaben von Brot und Wein sozusagen zu einem Art Brei gemischt und den Gläubigen mit einem Löffelchen gereicht. Ich weiß nicht, wie die das in der Corona-Pandemie gemacht haben mit diesem Löffelchen. Es gibt sogar, das ist bei uns nicht üblich, aber theoretisch möglich, die Möglichkeit, die Eucharistie mit einem Trinkhalm aufzunehmen. Das sind kirchengeschichtliche Traditionen, die den einzelnen Kirchen gewachsen sind. Also das ist ein ganz buntes Feld einfach.
Nun erleben wir in der Auseinandersetzung jetzt, welche dieser beiden Formen, also Mund- oder Handkommunion, jetzt die bessere oder die würdigere ist, sehr häufig Polemiken. Auch, wir haben es ja gemerkt, beim Weltjugendtag. Warum ist denn der Streit um den Kommunionempfang so emotional aufgeladen?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Das ist ja ein reiner Kampfplatz geworden, auf dem sich die Leute gegenseitig beschimpfen, muss man so sagen. Ich kriege ja so einiges mit als Liturgiereferent. Beschimpfen, sich gegenseitig den rechten Glauben absprechen und dass sie den Herrn Jesus Christus nicht mehr verehren können. Also das ist echt heftig, was da teilweise passiert. Ja, man muss auch da mal nach den Motivationen fragen, was die Menschen bewegt, dass das so emotional ist, das Thema. Tatsächlich geht es auch hier ganz oft wieder um das Kirchenbild, dass viele sagen, wer die Mundkommunion ablehnt, der würde letztendlich unwürdig mit Christus umgehen, weil er ihn anfasst. Das wäre aber nur den Priestern vorbehalten. Das ist eine ganz schwierige Sichtweise, weil das ist mit unserem heutigen Kirchenverständnis eigentlich nicht vereinbar. Es ist ganz interessant, die Gottesdienstkongregation hat, als sie damals die Möglichkeit zur Handkommunion wieder einräumte, Ende der 60er Jahre, ausdrücklich gesagt, das soll bei den Gläubigen zu dem Bewusstsein, also die Möglichkeit, es ist ja nicht vorgeschrieben, soll bei den Gläubigen das Bewusstsein fördern, dass sie, wenn sie den Herrn in die Hand empfangen, dass sie selber Glied am Leib Christi sind und zu diesem Leib Christi, den sie empfangen, gehören. Also dahinter steckt ganz offiziell kirchlich, nicht von irgendjemandem ausgedacht, durchaus eine theologische, eine Frömmigkeitsmotivation, die Handkommunion wieder zuzulassen. Also das wäre so der Bereich des Kirchenbildes, aber das hängt natürlich mit der Frage der Frömmigkeit zusammen. Also hochproblematisch ist es, wenn ich jemand anderem den Glauben abspreche. Jeder muss für sich selber, jetzt eine gewisse Frömmigkeit natürlich vorausgesetzt, die Ausdrucksformen finden, wie er mit Christus in diesem sakramentalen Zeichen umgeht, die für ihn angemessen sind. Das ist ja von Rom sogar offiziell so vorgesehen. Jeder muss selber, also die Kommunikanten haben die Wahl zu gucken, was für sie stimmig ist. Das andere wäre, ich würde genauso diejenigen, die die Mundkommunion empfangen, pauschal diskreditieren als unmündige Menschen, die sich abspeisen lassen, die wie kleine Kinder gefüttert werden. Das ist ja genauso unsachlich. Also meine Meinung ist, es steckt hinter dieser Diskussion oft irgendwelche sekundären Motive, die die Menschen emotional bewegen. Und es geht gar nicht um eine abgeklärte Diskussion, aber sich diese Motive mal anzugucken und vor allen Dingen dem anderen nicht vorschnell den Glauben abzusprechen, das wäre ganz wichtig. Und man darf vor allen Dingen auch die Menschen in diesem Bereich nicht entmündigen. Also das, was in Portugal passiert ist, geht tatsächlich so nicht, weil Portugal A, diese Dispens bekommen hat und zweitens die Wahl ausdrücklich bei dem Kommunikanten liegt. Das war übergriffig.
Das wollte ich nämlich gerade ansprechen. Es war in diesem Fall ein Priester aus Österreich. Jetzt weiß ich nicht, wie in Österreich die Regelung ist. Ähnlich wie in Deutschland vermutlich.
Müsste man jetzt nachschauen, aber Sie waren ja in Portugal.
Genau, und der Weltjugendtag war dann wiederum in Lissabon mit deutschen Teilnehmern. Also Sie bewerten den Fall hier ganz klar, dass die Entscheidung, wie Sie es auch eben gesagt haben, beim Kommunikanten liegt und natürlich nicht beim Priester.
Ja, so ist das. Ganz klar.
Jetzt hat es, Sie haben eben auch schon die Pandemie angesprochen. Zur Zeit der Pandemie war ja auch der Kommunionempfang sehr stark im Fokus, gerade auch der Mundkommunionempfang, weil die Übertragung mit dem Virus hier da doch näher lag, wurde die Mundkommunion zum Teil ausgesetzt. In einigen Gemeinden ist man früher wieder dazu übergegangen, die Mundkommunion auch wieder zuzulassen, in anderen erst sehr viel später, was auch so ein bisschen auch die entsprechende Einstellung der Verantwortlichen auch zu diesem Modus auch zeigte. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, ob man innerhalb oder eben im Zuge dieser Pandemie sich auch vielleicht Gedanken darum gemacht hat, wie man denn diesen Kommunionempfang grundsätzlich würdig gestalten kann, also den Empfang der Kommunion, ob das nun mit der Hand oder mit dem Mund ist. Worauf kommt es hier eigentlich an Ihrer Meinung nach? Worauf sollte man besonders Wert legen? Was ist wichtig beim Kommunionempfang?
Das Wichtigste beim Kommunionempfang ist die richtige innere Haltung. Man könnte klassisch formulieren, das Sakrament, letztendlich Jesus Christus, würdig zu empfangen.
Aber innere Haltung zeigt man ja manchmal auch nach außen hin.
Genau. Und jetzt wäre nämlich der zweite Schritt zu fragen, wie kann das nach außen hin seinen Ausdruck finden? Da hat die Kirche verschiedene Möglichkeiten eingeräumt und ich muss mich jetzt prüfen, welche ist für mich die stimmige Ausdrucksform. Der eine wird sagen, die Mundkommunion, der andere wird sagen, die Handkommunion. Aber da muss ich dann natürlich auch nochmal im Einzelnen mal schauen, wie ich das denn konkret gestalten kann. Jetzt gehe ich mal von dem Fall aus, der in Deutschland schlichtweg der verbreitetere ist, ganz pragmatisch jetzt mal, nicht im Sinne einer Vorentscheidung, die Handkommunion. Wie sieht das in sehr vielen Gemeinden aus? Man steht an, wie an der Kasse beim Supermarkt oder früher bei der Post, wenn man eine Briefmarke braucht. Das dauert immer länger, als man denkt. Und dann geht man so in so kleinen Tippelschritt nach vorne. Dann ist man vorne, man empfängt das Allerheiligste. Und jetzt auf einmal wird alles sehr viel flotter. Ich stecke es mir in den Mund und wie so en passant, so ein Snack to go. Also ich bin jetzt polemisch, ich gebe es zu, ja. Einverleibe ich mir das und im Gehen esse ich. Also wir haben als Kinder noch gelernt, es gehört sich nicht beim Gehen zu essen. In der Eucharistiefeier, wenn es wo es um viel mehr geht, als um einfach nur satt zu werden äußerlich, da passiert das dann. Ich habe das jetzt sehr drastisch geschildert, aber hier könnte man natürlich mal fragen, wie können wir das denn würdiger gestalten? Zum Beispiel, indem ich mir Zeit lasse, das muss ja nicht unmittelbar vor dem Kommunionsspender sein, aber ich kann einen Schritt zur Seite gehen, mir Zeit lasse und bewusst kommuniziere, indem ich jetzt mir die Eucharistie in den Mund lege, stecke. Man könnte noch einen Schritt weiter gehen und in der Gemeinde überlegen, nicht nur der Einzelne, also in der Gemeinde, wie wollen wir das gestalten? Man könnte zum Beispiel im Halbkreis an der Kommunionbank, wo es das noch gibt, oder um die Altarinsel, wie auch immer, stehen, die Kommunion empfangen und dann gemeinsam kommunizieren. Und der Augenblick dazwischen ist nicht einfach die lästige Pause, sondern es könnte ein Augenblick der Anbetung sein, wo ich mich schon mal geistlich mit dem Herrn verbinde, den ich auch gleich jetzt ganz konkret in der Gestalt der Kommunion empfangen werde. Also da gibt es schon Möglichkeiten.
Also so wie zum Beispiel auch in evangelischen Gottesdiensten das Abendmahl empfangen wird, so in kleinen Gruppen, wenn man nach vorne kommt, so ist das ja, so habe ich es zumindest in evangelischen Gottesdiensten erlebt.
Am schönsten wäre natürlich, wenn wir alle, die ganze Feiergemeinde gleichzeitig kommunizieren könnten, auch wenn leider unsere Feiergemeinden in Eucharistiefeiern jetzt nach Corona kleiner geworden sind, als sie vor Corona waren, aber mit den kleinen Gruppen. Man muss das genau gucken. Es sollte natürlich jetzt auch nicht so eine Grüppchenbildung in dem Sinne sein, dass da sich so kleine Klüngel bilden, die dann sich kommunizieren, sondern es soll wirklich auch die Einheit noch erlebbar werden. Aber wenn man schon mal in größeren Gruppen innerhalb der Gemeinschaft kommuniziert, dann wird diese Einheit schon mal eher erlebbar, als wenn ich es zum rein individuellen Kommunionempfang mache. Es sind beide Ebenen. Er will individuell bei mir ankommen, aber ich selber bin natürlich Glied an diesem größeren Leib Christi und beide Aspekte sollten im Blick bleiben. Gemeinschaft und der individuelle Empfang des Herrn.
Da könnten wir eigentlich Schluss machen. Ich würde noch eine kleine Zusatzfrage. Mhm. Ist auch so ein kleiner Nebenkriegsschauplatz. Wie halten Sie es? Normalerweise laut Messbuch empfängt der Priester zuerst, weil er ja das weitergibt, was er empfangen hat. Manche Priester kommunizieren aber erst nach den Gläubigen und manche Gläubige finden es auch unschön, wenn der Priester da zuerst ist und sie erst später dürfen. Was steckt dahinter? Wie halten Sie es?
Das ist eine gute Frage oder ein weiteres Beispiel für das Thema, was sich eigentlich so als roter Faden jetzt durchzieht. Was bringt was zum Ausdruck? Wir haben eben überlegt, was muss ich für eine innere Haltung haben und wie kann die gut nach außen ihren Ausdruck finden? Umgekehrt ist ja oft so, ich sehe etwas, wie etwas passiert und leite dann ab, was steckt denn wohl für eine Haltung dahinter? Und das Problem ist schlichtweg, dass die gleiche Sache von Menschen unterschiedlich rezipiert wird. Die Idee, zum Beispiel im Kommunionempfang, dass der Priester zuerst kommuniziert ist, er kann selber nur weitergeben, was er empfangen hat. Das kann und soll seinen Ausdruck darin finden, diese innere theologische Aussage, dass er zuerst kommuniziert. Jetzt sehen manche Gläubige, dass der Priester kommuniziert zuerst und sagt, was ist denn das für ein Gebaren? Ist das jetzt hier wieder Klerikalismus, dass er zuerst kommuniziert? Erstmal der Priester und dann die normalen Gläubigen. Als Gastgeber macht man das doch nicht, da reicht man erst den. Also es kommt völlig anders an. Also abgesehen davon, dass die Vorschrift ist, dass der Priester zuerst kommuniziert, wenn man das auf die eine oder andere Weise in den Gemeinden praktiziert, man muss auch gleichzeitig kommunizieren. Es sind oft keine Selbstläufer. Man muss im Gespräch sein, man muss es erschließen. Und oft sagen die Leute, aha, das hat uns ja noch nie einer gesagt. Das ist der Satz, den ich am häufigsten in meiner beruflichen Laufbahn hier im Erzbistum Köln gehört habe, in der liturgischen Bildung. Das hat uns ja noch nie einer gesagt. Also transparent machen, kommunizieren. Die Leute werden einen ganz anderen Zugang zur Feier haben, wenn sie wissen, was die Ausdrucksformen bedeuten.
Also Weiterbildung auch in liturgischen Dingen, das empfiehlt Professor Dr. Alexander Sabaschinski. Mit ihm habe ich über den Kommunionempfang gesprochen, die Würde des Kommunionempfangs und was damit zusammenhängt. Hintergrund ist ein Vorfall am Rande des Weltjugendtags gewesen, wo Teilnehmern die Handkommunion verweigert worden ist. Herr Professor Sabaschinski, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.